sehr, mal wieder hier in eurer Mitte zu sein. Es ist wirklich eine gute Beziehung gewachsen unter uns, empfinde ich so, durch mancherlei gemeinsame Sachen, nicht zuletzt die Gefängnisbesuche gemeinsam mit Gabi und Erhard, haben uns zusammengeschweißt. Und das finde ich unglaublich wichtig und gut. Wir sprechen ja sowieso über Werbung, da kann ich auch gleich ein bisschen Werbung machen. Ihr habt ja nächsten Sonntag keinen Gottesdienst, nicht? Oder? Doch? Ja, dann darf ich nichts sagen. Okay. Wenn ihr keinen gehabt hättet, hätte ich jetzt gesagt, dass wir am nächsten Sonntag auf der Kirmes in Dünn einen Allianz-Gottesdienst feiern. Und Allianz betont ja das Miteinander der unterschiedlichen Gemeinden. Aber weil ihr Gottesdienst habt, sage ich das jetzt nicht. Okay. Gut. Werbung in der Bibel lautet die Überschrift für die Predigt heute. Und ich bin mir dessen bewusst, dass das schon ein bisschen provozierend für den einen oder anderen vielleicht klingt. Also vielleicht gleich zur Entwarnung. Ich habe noch eine ganz normale Bibel. Also da ist jetzt nicht auf jeder zweiten Seite Coca-Cola oder sonst was, die da Werbung drin machen. Darum soll es auch nicht gehen. Aber ich möchte mit euch doch mal ein bisschen darüber nachdenken, wie das mit der Werbung funktioniert, auch wenn ich nicht, so wie Wolfgang sagt, ein Werbefachmann bin. Klar, als Pastor muss man ja auch immer ein bisschen Werbung machen, habe ich ja eben schon, nicht für den Gottesdienst. Aber das ist nicht so mein Spezialgebiet. Und dennoch glaube ich, dass es da mehr Berührungspunkte gibt, als wir so auf Anhieb vielleicht meinen und gedacht haben. Werbung in der Bibel funktioniert ja vielleicht ganz ähnlich wie hier bei diesem Hintergrundbild. Man muss irgendwo herausstechen, nicht? Man muss irgendwo die Alleinstellungsmerkmale, so sagt man das, glaube ich, auf Neudeutsch heute, die muss man irgendwie präsentieren. Man muss deutlich machen können, was unterscheidet das, was ich weitergeben möchte, denn von dem, was alle anderen machen. Sonst hat man keine Chance, dass es wahrgenommen wird. Und deshalb bemüht man sich, eure Kanzel ist, deshalb bemüht man sich, irgendetwas weiterzugeben. Ich versuche hier auch was weiterzugeben. Mache ich noch was falsch, Dietrich? Ja, muss ich die roten Knöpfe drücken? Die sind aber alle rot. Jetzt werde ich rot. Hilf mir bitte. Ach, muss man das nach hinten halten? Ich dachte an den Linien. Musst du von hinten mir helfen. Ich mache immer so und dann heißt das, das wäre ganz lieb. Oh. Über diese Aussage sprechen wir noch nach dem Gottesdienst, Dietrich. Ja. Also, wie funktioniert Werbung? Wir hatten ja jetzt unlängst diese Hitzeperiode und das ist natürlich dann prädestiniert, um bei 40 Grad oder so Werbung zu machen für irgendwelche Getränke. Wenn jemand sowieso schon durstig ist, die Kehle ausgetrocknet ist und der kriegt dann noch ein Bild präsentiert, auf dem ein ihm wohlschmeckendes Getränk schön eisgekühlt mit so Wasserperlen außen am Glas sichtbar wird, dann läuft einem das Wasser im Mund zusammen und man denkt, man muss das Ding unbedingt haben. Das heißt, Werbung versucht anzuknüpfen an dem, was die Situation der Menschen ausmacht, was ihre Lebensumstände sind, was die Bedürfnisse sind, die sie gerade in dem Moment haben. Die versuchen aufgegriffen zu werden. Der Wolfgang hat uns da ein Beispiel von erzählt, wie das perfektioniert wird in der heutigen Zeit, wo alles darauf abzielt, möglichst genau herauszufinden, was du gerade am dringendsten haben möchtest und brauchst. Und da genau hinein kommt dann die Werbung. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich möchte euch das anhand eines Zitats zeigen, das ich nämlich unlängst in einem Buch gelesen habe von dem amerikanischen Autor Bill Johnson. Und der hat mich darauf gebracht, dass das, was wir mit dem Stichwort der Verheißung verbinden, was eine Verheißung in der Bibel ist, dass das eigentlich schon so etwas Ähnliches wie Werbung ist. Die Bibel ist voller Verheißungen, von den ersten Seiten angefangen bis zur letzten Seite. Und zu diesen Verheißungen sagt der Bill Johnson Folgendes. Die Verheißungen sind uns nicht in erster Linie gegeben worden, damit wir wissen, was die Zukunft bringt. Sie sind uns gegeben worden, um in uns einen Hunger und nach den Dingen zu erwecken, die möglich wären. Die Verheißungen Gottes werden immer dann erfüllt, wenn sein Volk hungrig ist und ihn anfleht, sie zu erfüllen. Verheißungen als etwas, das in uns einen Hunger erzeugen möchte. Und wenn das stimmt, was er da sagt, dann knüpfen sich daran natürlich ein paar Fragen an. Die erste Frage ist, dass ich euch ein Beispiel von einem solchen Text mitgeben möchte, von Verheißungen, in diesem Fall von Jesus selbst. Aus Johannes 7 lese ich uns die Verse 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Wenn jemand Durst hat und an mich glaubt, mach's noch eins zurück bitte, sonst kann ich es nicht mehr lesen. Danke. Wenn jemand Durst hat und an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Halten wir uns vor Augen, das hat Jesus nicht an einem der typisch bergischen, regnerischen Tage gesagt, sondern das hat er gesagt in einem Land, die von den 40 Grad häufig was abkriegen und bei denen die Menschen wirklich wissen, was Durst heißt. Also wenn wir mal so sagen, ich habe Durst, okay, haben wir, aber ich glaube, was wirklich Durst bedeutet, kann man in solchen Ländern noch ganz anders bedeuten. Und wir wissen ja um viele Menschen auf unserem Globus, die nicht wissen, wie sie ihren Durst zumindest mit Trinkwasser in guter Qualität stillen können. Menschen waren da, die wussten, was Durst bedeutet. Und Jesus sagt ihnen zu: Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Fragen, die sich daran anschließen, lauten: Wonach dürstet es uns eigentlich? Oder sind wir noch wirklich hungrig? Wenn am Eingang vorne jemand gestanden hätte aus eurer Gemeinde mit einem Stift, um es zu notieren, und er die Frage euch vorgelegt hätte: Wonach dürstet ihr heute Morgen, dass ihr hier in den Gottesdienst kommt? Was ist das, was ihr euch erhofft, was ihr euch wünscht, wonach ihr wirklich Sehnsucht habt? Wie viele Antworten hätte er notieren können? Wer hätte ihm was sagen können? Werbung kann ja auch die Funktion oder kann in uns auch etwas auslösen, was wir, glaube ich, auch aus dem Alltag sehr gut kennen, dass wir nämlich innerlich abschalten. Es ist Gott sei Dank so, dass wir nicht bei jeder Werbetafel und bei jedem Werbespot im Radio oder Fernsehen gleich unsere Antennen alle auf Empfang stellen, sondern bei ganz vielen, da hört man die Musik und man weiß schon, was los ist. Da muss ich euch was erzählen von unserem Hund. Unser Hund Justus ist ein Seniorenhund, das heißt, er ist so groß, dass man sich nicht bücken muss beim Streicheln. Der ist ein ganz pfiffiges Kerlchen. Der hat so einen Hundeplatz in unserem Wohnzimmer, von dem aus kann er den Fernseher nicht sehen, aber er guckt eigentlich ganz gerne Fernsehen. Nun, wenn er Fernsehen guckt, ist er wirklich sehr aufmerksam, das ist schon bemerkenswert. Sobald da irgendwelche Tiere erscheinen, ist es sehr günstig, dass unser Fernseher so 1,50 Meter, 1,80 Meter hoch hängt, weil er würde sonst in den Fernseher reinspringen. Mit großem Getöse, großem Gebell. So. Inzwischen ist es so weit, dass er manches Mal zwar nicht Fernseher guckt, wenn der Fernseher läuft, aber wenn er bestimmte Melodien von der Werbung hört, von der er weiß, dass da gleich ein Hund erscheint, dann ist er sofort da. Der hört nur die Melodie, sieht nichts, aber er bellt, weil er weiß, jetzt gleich kommt da wieder der Hund. So funktioniert Werbung. Wir müssen gar nicht hinhören. Wir müssen gar nicht aufmerksam gucken. Wir müssen gar nicht sagen, oh, das interessiert mich aber jetzt. Und wir wissen trotzdem, worum es geht. Wir reagieren genauso. Und umgekehrt gibt es dann auch eine Werbung, wo man denkt, oh nein, nicht schon wieder. Immer wieder diese Werbung für irgendwelche Matratzen, die am günstigsten in ganz Deutschland sind. Die Menschen müssen schon 500.000 Matratzen zu Hause haben, so oft wie die sagen, dass sie sich eine neue Matratze gekauft haben. Und wenn man dann irgendwelche Signale bekommt, schaltet man ab. Wenn es in der Bibel genauso funktioniert, wenn wir mit den Verheißungen Gottes genauso umgehen, dann ist das natürlich höchst brisant. Ich weiß nicht, wie oft ihr einen solchen Abschnitt, wie wir ihn eben gelesen haben, schon gelesen habt in eurem Leben. Und mit jedem Mal, wo wir ein Wort aus der Bibel hören und nicht darauf reagieren, hat das so einen Immunisierungseffekt. Ihr wisst ja, wie das mit einer Immunisierung ist, nicht? Man bekommt von einem bestimmten Stoff immer eine kleine Menge hinzugefügt und die ist so gering, dass man da möglichst nicht darauf reagiert. Und irgendwann kann man die Menge steigern und wir reagieren dann auch nicht mehr drauf. So funktionieren ja Impfungen. Wenn wir falsch geimpft sind im Blick auf das Wort Gottes, hat das verheerende Folgen. Das heißt, der geistliche Hunger und der geistliche Durst, die entstehen nicht mal ebenso wie von selbst. Für meinen Hunger im Magen muss ich ja nichts tun. Der kommt von alleine. Irgendwann ist er da. Und dann muss ich darauf reagieren. Mit dem geistlichen Hunger ist das leider nicht immer so. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, obwohl das schon ein paar Tage her ist. Ich war Anfang 20. Und in der Zeit kurz vor meiner Bekehrung haben mir junge Leute dann eine Bibel geschenkt. Und ich hatte eine Ahnung, dass da was drinsteckt, was mein Leben wirklich verändern könnte. Und ich habe diese Bibel wirklich permanent, meistens in der Hand und sonst in der Tasche gehabt. Ich war damals Schüler und musste eine längere Strecke in Essen durch die Stadt mit der Straßenbahn fahren, um zur Schule zu kommen. An der Haltestelle, in der Straßenbahn, immer und immer hatte ich meine Bibel in der Hand und ich konnte nicht genug davon kriegen. Da war so eine Sehnsucht danach, zu verstehen, was da drin steckt und mitzunehmen für mich persönlich, was das bedeutet. Jetzt bin ich schon ein paar Tage Christ, bin schon einige Jahre im Dienst als Pastor, beschäftige mich von Dienst wegen viel mit der Bibel. Und was soll ich sagen, wenn ich ehrlich bin? Das ist nicht permanent bei mir so. Da hat mancher Hunger nachgelassen. Da habe ich mich an manches gewöhnt. Das ist so normal, so alltäglich geworden, obwohl die Botschaft sich nicht verändert hat. Sie ist eigentlich immer noch genauso umwerfend, so revolutionär, wie sie eh und je war. Ich glaube, dass es vielleicht damit beginnen kann, dass wir solche Verheißungen im Wort Gottes lesen und dann mal in ein ehrliches Zwiegespräch mit Gott und mit dem Heiligen Geist einsteigen und sagen, Herr, ich habe die Ahnung, dass die Verheißung, die du da in dein Wort hineingelegt hast, in meinem Leben eigentlich eine Revolution auslösen könnte und sollte. Aber du siehst, dass mich das völlig kalt lässt. Heiliger Geist, verzeih mir das. Und verändere mich. beschenke du mich mit einer neuen Sehnsucht in meinem Herzen, mit einem neuen Hunger, mit einem neuen Durst. Habt das noch im Ohr? Die Verheißungen, hatte der Johnson geschrieben, die Verheißungen sind uns nicht in erster Linie gegeben, um uns zu sagen, was die Zukunft bringt, sondern sie will in uns etwas aufwecken. Warum ist das so schwierig, mit den Verheißungen da wirklich dran zu bleiben? Ich denke, das ist in der zweiten Aussage ziemlich deutlich zusammengefasst. Eine Situation, die wir auch alle kennen. Satt und zufrieden macht müde. Die schlimmste Zeit für mich im Tagesablauf, um irgendetwas zu erarbeiten oder irgendetwas vorzubereiten, ist die Zeit nach dem Mittagessen. Ich brauche dann immer einen kurzen Boxenstopp, sage ich meiner Frau. Viertel bis halbe Stunde muss ich die Beine hochlegen, um erstmal wieder klare Gedanken fassen zu können. Manches Mal ist das nicht so möglich und ich setze mich trotzdem an den Schreibtisch und ich lese irgendetwas, weil ich was vorbereiten will. Und ich lese es einmal und zweimal und nach dem dritten Mal weiß ich immer noch nicht, was da steht. Spätestens dann weiß ich, es macht mehr Sinn, mal eine kurze Pause einzulegen. Und dann geht es danach wieder besser weiter. Wir kennen es von den Babys. Satt und zufrieden, Augen zu, dann ist erstmal Funkstille. Ist das ein Bild für uns als Christen? Wir sind im übersättigten Westen mit allen Freiheiten beschenkt. Wir haben so viele Möglichkeiten, Wort Gottes in guter Qualität zu konsumieren, sage ich mal. Es kommt so häufig vor, dass irgendwelche Geschwister auf mich zukommen sonntags und sagen, ach Uli, das, was du gesagt hast, das finde ich gut, da habe ich letztens so eine tolle Predigt im Netz zugehört, du musst mal auf ICF gehen und da nachhören. Wir haben Zugriff auf Wort Gottes ohne Ende. Wir haben Zugriff auf Botschaften von Leuten, die wirklich von Gott reich gesegnet und begabt sind. Wir können, ja, können wir das noch alles verarbeiten? Können wir das noch alles innerlich für uns auswerten? So wie zu viel Essen, nicht? Irgendwann ist Schluss. Man kann es doch gar nicht mehr verdauen. Man kann es doch gar nicht mehr für sich nutzbar machen. Und dann wird man abgestumpft. Ach, geh mir weg mit Essen. Ich hab den Bauch so voll. Meine Frau arbeitet in Weltersbach, im Seniorendorf, in Leichlingen drüben, ist auch jetzt gerade im Dienst. Und die kommt manchmal nach Hause und sagt, ach, unsere Alten, die stöhnen immer, die sagen immer, hier gibt es eine Mahlzeit nach der anderen. Wir stöhnen, weil es so viele Mahlzeiten gibt. Wir fahren alle 2 Jahre so ungefähr nach Uganda, weil wir dort zu einer Missionsgemeinschaft und Kontakt haben und Freunde dort unten haben. Da kommt das eher selten vor, dass die Menschen stöhnen, weil sie immer so viel essen müssen. Da wissen die Menschen noch, was Hunger ist und was Durst ist. Wie ist das geistlich bei uns? Sind wir übersättigt? Und das soll uns gewiss sein, wir kommen nicht dadurch voran geistlich, dass wir noch mehr und noch mehr in uns hineinstopfen. Sondern ich glaube, das, was wir neu lernen müssen, ist dieser Verdauungsprozess, der geistliche Verdauungsprozess, der dazu führt, dass das, was wir von Gott bekommen, auch in uns das auswirkt, wozu Gott es gesandt hat. Ich habe mal schon vor vielen, vielen Jahren in einem Buch eine interessante Sache gelesen, die mal wieder auch in den USA praktiziert wurde von einem Kollegen. Der hat gesagt, als ihm das mal so bewusst wurde, wie überfüttert seine Gemeinde ist, haben sie in der Leitung eine Entscheidung getroffen. Dann haben sie gesagt, wir werden ein Thema in der Gemeinde so lange bearbeiten, bis wir den Eindruck haben, jetzt hat es sich bei uns gesetzt und verinnerlicht. Und erst dann fangen wir ein neues Thema an. Und das ging, so hat er das beschrieben, über mehrere Wochen und Monate, bis sie den Eindruck hatten, ja, jetzt hat das Fuß gefasst. den Mut habe ich ehrlich gesagt hier noch nie gefunden in unserer Gemeinde, zu sagen, ich predige jetzt über dieses Thema und die nächsten 15 Sonntage auch. Und ich hoffe, dass es dann wirklich bei uns drin ist. Aber es macht doch Sinn, oder? Was für einen Sinn macht es, fragen wir mal umgekehrt, wenn wir sonntags im Gottesdienst, mittwochs in der Bibelstunde, zwischendurch im Senioren- oder Jugendkreis jedes Mal wieder eine neue Botschaft hören. Immer wieder ein neues biblisches Thema, das unser Leben verändern will, unser Leben prägen will. Wir wissen doch alle, dadurch, dass wir einmal irgendetwas hören, haben wir noch lange nicht gelernt, wie sich das lebt, oder? Sind wir so satt und zufrieden, dass wir geistlich darüber eingeschlafen sind? Dann wäre die nächste Frage, die sich eigentlich anschließen müsste, wovon lassen wir uns noch wachrütteln? Was braucht es, dass wir sagen, hoppla, ich bin jetzt in so einem Flow drin, ich bin in so einem Gewohnheitsablauf drin, ich muss da ausbrechen, da muss sich was ändern. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich mache das an sich in unserer Gemeinde nicht regelmäßig und nicht immer, aber doch gerne häufig, dass ich Menschen am Ende eines Gottesdienstes die Gelegenheit gebe, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für Jesus, zum Glauben zuallererst, aber auch für die Christen. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass Gott solche Dinge benutzen kann, um einen Punkt zu setzen im Lebenslauf eines Menschen, einen Punkt zu setzen, wo er sagt, nein, es geht jetzt nicht vollautomatisch so weiter wie all die Monate, Jahre, die hinter mir liegen, sondern ich möchte ab heute versuchen, mit Gottes Hilfe diese und jene Sache in meinem Leben anders anzupacken. Auch das, dass man solche Aufrufe macht, kann zur Gewohnheit werden. Auch das darf man nicht überstrapazieren, aber ich glaube, wir brauchen in unserem Leben so bestimmte Punkte, wo wir wirklich mal einen Zwischenstopp machen. Man kann sich an so viele Dinge so schnell gewöhnen und merkt überhaupt nicht mehr, was Gott eigentlich da für uns bereithält. Und ich denke, dass die Bibel voll ist von solchen Punkten, die Gott da hineingelegt hat, über die wir stolpern sollen. Ich weiß nicht, ob die Älteren von euch zumindest noch dieses Büchlein von Ulrich Pazzani, dem Pfarrer der evangelischen Kirche, kennen. Das hieß Bitte stolpern. Und da war außen drauf so ein Männchen gezeichnet, das dann an der Bordsteinkante ins Stolpern kam. Und Hintergrund dieses Titels war, dass er sagt, Gott installiert planmäßig in unserem Leben Stolpersteine, damit wir aus unserem Wachschlaf aufgeweckt werden. Damit wir mit einmal innehalten und sagen, wo bin ich eigentlich? Ist es eigentlich gut, was ich jetzt gerade mache? Ist es gut, wenn ich so weitermache? Und wenn ja, wie lange soll ich so weitermachen? Oder möchte Gott eine Veränderung? Das sind die Werbeeinheiten Gottes, die er hier eingepflegt hat. Und es gibt ganze Bücher über die Verheißungen, die Gott in die Bibel hineingelegt hat. Es sind Hunderte und Aberhunderte an Verheißungen. Warum? Das ist vielleicht dann die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Warum macht der Herr das eigentlich? Warum hat er so viele Verheißungen in die Bibel hineingelegt? Und den Punkt, den müsst ihr jetzt nochmal ganz aufmerksam aufnehmen, sonst könnte es sein, dass die heutige Predigt bei euch in der falschen Schublade abgeheftet wird. Hier unterscheidet sich nämlich die Bibel ganz, ganz grundlegend von dem, was uns sonst in dieser Welt an Werbung begegnet. Was ist die Absicht derer, die Werbung machen? Was ist die Absicht eines solchen Seminars, das veranstaltet wird, wie Wolfgang uns das erzählt hat? Warum beschäftigen sich die Menschen mit diesen Fragen? Warum versuchen sie, ihre Produkte in die Aufmerksamkeit der Menschen zu rücken. Ganz einfach, letztendlich unterm Strich möchten sie gerne an unsere Geldbörsen ran. Sie möchten gerne damit so arbeiten, dass sie davon leben können und dass sie möglichst große Gewinne machen. Das ist die Absicht von Werbung. Da gibt es sicherlich Produkte, die es gut mit uns meinen und Produkte, die uns nur übers Ohr hauen wollen, aber unterm Strich wollen alle damit verdienen, was im gewissen Maß ja auch legitim und richtig und gut ist. Aber wenn ich davon rede, dass die Bibel voller Werbung, voller Verheißung Gottes ist, dann müssen wir auch fragen, was ist denn eigentlich Gottes Motivation? Und die besteht eben nicht darin, dass er irgendetwas davon hätte, wenn wir darauf eingehen. Er hat diese Verheißung nicht da reingelegt, weil er sagt, wenn meine Kinder das hören und das tun, dann kriege ich auf mein Konto, auf mein Guthaben jeden Monat das und das drauf. Der einzige Grund, den ich erkennen kann, warum Gott solche Verheißungen ins Wort Gottes gelegt hat, ist, dass er uns und durch uns andere Menschen segnen will. Gott packt sein Wort voller werbender Worte, um seine Liebe an die Frau und an den Mann zu bringen. Er sucht nach Wegen, wie er mit dem, was er an Gutem für dich und für mich bereithält, wie er da bei uns landen kann und andocken kann. Das heißt, wenn wir uns über geistlichen Hunger und geistlichen Durst unterhalten, dann geht es nicht darum, dass wir uns ins Gedächtnis rufen wollen. Es gehört zu unserer Christenpflicht, dass wir uns darum bemühen, die Verheißung des Wortes Gottes zu erfüllen, damit Gott auch zufrieden ist mit